Hallo, Johannes Bertou hier. In diesen Monaten im Januar, im Februar, da sind immer so viele Wintersport-Events, dass ich sofort den Überblick verliere. Jede Disziplin macht eigene Weltmeisterschaften, manche sogar jedes Jahr, wie Biathlon. Was daraus sticht, sind die Olympischen Winterspiele, alle 4 Jahre. Nächstes Jahr in den Dolomiten. Und die Vorbereitungen, die laufen schon längst. Und wie? Darum geht es heute im ARD-Radio-Feature. Es gibt immer das gleiche Versprechen, wenn Olympische Spiele anstehen. Sie sollen umweltverträglich werden, nachhaltig. Und oft zerstören sie am Ende ziemlich viel Natur und verursachen ziemlich viel CO2-Ausstoß. Unser Autor Georg Bayerle war vor einem Jahr für das ARD-Radio-Feature in den Dolomiten unterwegs und hat recherchiert, wie nachhaltig die Winterspiele werden können.
Wie ein Kranz reihen sich die steilen Bergspitzen um das Talende. Unter den hellgrauen Felswänden streicht der Wind durch dunkelgrünen Wald. In einer natürlichen Senke liegt der Antholzer See, ein türkisfarbenes Auge in einer einzigartigen Hochgebirgslandschaft. Dieses Bild ist real. Die Geräusche hatte ich bis dahin ausgeblendet. Ein paar hundert Meter vom See schütten Förderbänder zermahlene Steine auf Haufen, Muldenkipper wirbeln Staubwolken auf.
Ich kann mir als alter Mensch nicht vorstellen, dass man da in einem Tal ganz hinten drin, im Hinblick auf die Verkehrsbegrenzung, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Energieverbrauch, sowas betreiben kann. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Der Alpenkollaps. Doku über Olympia 2026 in den Dolomiten. Von Georg Bayerle.
Vor der spektakulären Bergkulisse der italienischen Alpen sollen 2026 Biathletinnen im Kampf um Gold auf Zielscheiben schießen, Bobfahrer durch den Eiskanal rasen und Skirennläufer vor Zehntausenden Zuschauern über die Olympiapisten kurven. Diesmal sollen es die nachhaltigsten Spiele der Geschichte werden, so, dass sie das Leben künftiger Generationen verändern. Das ist das Versprechen, das die italienischen Organisatoren gegeben haben. Allerdings haben mich im vergangenen Jahr immer mehr Mitteilungen und Bilder erreicht von Menschen, die sich auflehnen, weil doch wieder Natur zerstört wird. Diesen Hinweisen bin ich gefolgt, quer durch die italienischen Alpen, in einmalige Berggegenden, zu Ruinen großer Sportanlagen und an Baustellen, wie in Antholz, nicht weit vom Brenner in Südtirol. Ein Mekka des Biathlonsports. Und jetzt wühlt hier auf 1600 Meter Höhe, ganz in der Nähe des Antholzer Sees, eine Großbaustelle die Landschaft auf. Der 86-jährige Altbürgermeister Konrad Renzler ist zu mir heraufgeradelt, auf dem Mountainbike, ohne E-Antrieb.
Das ist eben unglaublich. Also ich habe die Hälfte nicht mir vorgestellt. Nicht die Hälfte.
Trotz des Nachhaltigkeitsversprechens wird das Biathlonstadion neu gebaut. Für rund 50 Millionen Euro.
Das war der Bluff, der italienische Bluff. Die haben 2 Milliarden dafür zur Verfügung gestellt und dann hat er erfahren, dass sie 37 Millionen fürs Stadion kriegen und 6,5 Millionen für die Beschneiung. Und letzten Endes hat meiner Meinung nach das viele Geld geblendet. Das musste man investieren.
Über 6 Millionen Euro nur für die Beschneiung der Langlaufloipen. Es zeigt, wie massiv sich der Klimawandel auswirkt. Es braucht Kunstschnee auf 1600 Meter Höhe. Das alles war anders, als Konrad Renzler jung war. Sein Leben erzählt auch die Geschichte dieses Ortes. Damals haben die Gemeinden gleich neben Antholz das größte Skigebiet Südtirols am Kronplatz aus dem Boden gestampft.
Und wir haben in Antholz den Biathlon ausgebaut und das war ja auch super. Ich meine, das hat uns einen Schritt weitergebracht. Da waren wir schon auch interessiert, dass wir was machen können.
1964 war das. Europaweit herrscht Aufbruchsstimmung. Die Nachkriegszeit war dem Wirtschaftswunder gewichen. Überall an der Mittelmeerküste, von Torremolinos bis Rimini, entstehen Hotels direkt am Strand. Und in den Alpen geht es auch los.
Ja, das war eigentlich schon euphorisch, weil man gesehen hat, man kann in Antholz was machen, vor allem im Sport. Es war ja stilles Tal. Und deswegen hat man da am See begonnen, die Möglichkeit auszunutzen. Und dann hat man den Stadion herausverlegt, klein, bescheiden.
Und heute, während vor uns die Bagger das Erdreich umgraben?
Ich habe da eben meine Bedenken und fast ein bisschen Schuldgefühle, weil ich ja damals auch der war, was das gefördert hat. Nicht? Aber dass es so ein Ausmaß nimmt, hätte ja kein Mensch denken können. Aber das gilt nicht nur für den Biathlon, das ist für alles.
Aber Konrad Renzlers Bedenken und Schuldgefühle gehen buchstäblich unter im Baustellenlärm. Über die Monate meiner Recherchen an verschiedenen Orten der italienischen Alpen wird das zu einem Grundmuster. Oft sind es nur Einzelne, die sich öffentlich etwas sagen trauen, gegen die Macht von Geld, Unternehmen und Politik. Auch Bianca Elzenbaumer zählt zu diesen Persönlichkeiten und kämpft schon ihr Leben lang für eine bessere Entwicklung der Alpen. Auch sie ist hier aufgewachsen, mit dem Kronplatz vor der Haustür, dem heute komplett verbauten Berg und der Verkehrsbelastung.
Die Umwelt war allem wichtig für mich. Und ich war, als ich 10 Jahre alt war, auf der Straße bei Events gegen die Alemannia, also gegen eine neue Autobahn bei uns in der Gegend. Ich habe viele Diskussionen gehabt mit Menschen in meiner Familie, die im Skizirkus, also im Erhalten von einem Skigebiet, zu Ruhm und Geld gekommen sind.
Und Bianca Elzenbaumer hat dabei immer das gleiche Argument gehört.
Da waren die Diskussionen auch schwierig und irgendwie absurd. Ein junger Mensch, ein Teenager, der sagt, so kann das ja nicht stimmen. Irgendwas ist total außer Gleichgewicht, wie das bei uns da läuft. Und die Natur wird aufgeopfert für immer mehr Touristen. Das Leben im Dorf wird nicht besser. Erwachsene, die keine Zeit haben für ihre Kinder. Und trotzdem ist die Antwort, ja, wenn alle so denken wie du, dann sind wir ja zurück wie im Mittelalter.
Ohne immer weiteren Ausbau und ohne Wachstum drohe die Armut. So lautet die immer gleiche Geschichte, die überall in den Alpen seit 2 Generationen fleißig nacherzählt wird. Dabei hat sich die Situation gerade in Südtirol an vielen Orten längst fundamental geändert. Einheimische wurden Millionäre, große Seilbahngesellschaften und Unternehmen sind entstanden, Resorts, die Täler und Berge überspannen und rücksichtslos weiter Natur verschlingen.
Die Dörfer haben andere Probleme im Moment, wo sie Geld brauchen. Es braucht einen Umbau zwecks Klimakrise. Da muss Geld investiert werden in nachhaltige Mobilität. Es muss auch Geld investiert werden in Kultur, in die Dörfer, damit die Jungen überhaupt einmal bleiben.
Mit Bianca Elzenbaumer werde ich später noch einen der trostlosesten Orte der Alpen erkunden. Die Ruinen der Olympischen Spiele von 2006 in den Bergen von Turin. Aber vorher will ich noch zu einem weiteren Ort in der Region, denn Antholz ist nur eines von über 100 Bauvorhaben in den italienischen Alpen für die Olympischen Winterspiele 2026. 60 Kilometer Richtung Süden führt eine alte Straße durch Schluchten an den drei Zinnen vorbei, mitten hinein ins Weltnaturerbe der Dolomiten. Cortina d'Ampezzo soll zu einem der Hauptorte der Olympischen Spiele von Mailand Cortina werden. Die Landschaft hat sich mir schon als Kind eingeprägt, als ich hier mit der Familie zum Wandern war. Ein langgezogenes, grünes Tal, eingerahmt von einigen der prachtvollsten und berühmtesten Dolomiten-Dreitausendern. Cristallo, Punta Sorapis und die Tofanen. Jeder dieser Berge für sich ist eine Legende und Postkartenmotiv. Dieses italienische Monument Valley von Cortina ist zugleich ein Sporttraditionsort. 1956 hat es hier schon einmal Olympische Winterspiele gegeben. Es waren damals die ersten, die im Fernsehen übertragen wurden. Wackelige Schwarz-Weiß-Bilder zeigen, wie archaische Viererbobs durch die Bahn mit dem Namen Eugenio Monti rumpeln. Eugenio Monti, in Toblach in Südtirol geboren, war selbst Olympiasieger und ist bis heute der erfolgreichste italienische Bobfahrer. Wenn er das Drama um die nach ihm benannte Bahn mitbekommen hätte, dann hätte er sich vermutlich schon mehrmals im Grab herumgedreht. Heute ist die Strecke nur als aufgerissene Schuttnarbe im Boden erkennbar. Ein mehrstöckiges, hölzernes Kampfrichterhaus steht noch da über einer in den Hang betonierten Steilkurve. Der Rest ist abgerissen worden. Die alte Bahn sollte getreu dem Nachhaltigkeitsversprechen renoviert werden. Davon ist zu diesem Zeitpunkt im Sommer 2023 nichts mehr übrig. Jetzt soll doch neu gebaut werden. Aber in einer ersten Ausschreibung findet sich zu diesem Zeitpunkt kein Bauunternehmen, das sich auf das Vorhaben einlassen will. Und das wird sich später nur als der Start einer einzigartigen Schleuderfahrt zeigen, die sich hier abspielen wird. Direkt neben dem historischen Bobbahngebäude steht ein Blockhaus, die Bob-Bar. Oft bewahren solche einfachen Hütten wie ein Speicher die Geschichten eines Ortes. Lorenzo Constantini di Pele heißt der Besitzer. Ein großgewachsener Mann. Er bittet mich sofort herein.
Vedi qua, mio zio, Bobista. Vedi? Quello mio zio, Bobista. Mio fratello.
Schau hier, mein Onkel, Bobfahrer. Hier, mein Bruder. Wir sind eine Familie von Bobfahrern. Mit leidenschaftlicher Theatralik führt er mich die Bildergalerie entlang, die er im Innern der Hütte an den Wänden hat. Eugenio Monti ist natürlich auch darunter. Vor allem aber ist die Bar eine typisch italienische Familienangelegenheit.
La mia famiglia, mio papà, mio fratello Giorgio e io e mia mamma.
Meine Familie, mein Papa und meine Mama haben sich die Bobbar ausgedacht. In dieser kleinen Baracke, aber die ist bekannt bis nach Deutschland, überall hat die Bobbar einen guten Ruf. Und hier, da scheren sie sich einen Dreck um uns.
Tutti parlano bene del Bobbar. E qui a Cortina non mi hanno cagato.
Der Stachel sitzt tief. Dem gestandenen Mann treten bei diesen Worten Tränen in die Augen. Seit gut 10 Jahren wurde die alte Bobbahn nicht mehr benutzt. Lorenzo redet sich in Rage.
Schau dir bloß Cortina an. Da gibt es keinerlei Olympia-Atmosphäre. Alles ist geschlossen.
Über Cortina hängt schon lange der morbide Charme einer welken Pracht. Damals, nach 1956, zählte der Ort mit knapp 6.000 Einwohnern zur Glamour-Liga in den Alpen. In einem Atemzug mit St. Moritz, Zermatt oder Chamonix. Aber es gab den typischen Grundfehler. Die Strukturen waren überdimensioniert. Hotels vergammeln, massenhaft Ferienhäuser und Zweitwohnungen, die die meiste Zeit des Jahres leer stehen, verstreuen sich übers ganze Tal. Nur ein paar Wochen in den Ferien im Winter und um den Lieblingsfeiertag Ferragosto im August platzt der Ort aus allen Nähten. Dann wird regelmäßig die Auffahrt zu den naheliegenden 3 Zinnen geschlossen, weil alles überfüllt ist. Und jetzt soll wieder ein Großereignis helfen? Es gibt Demonstrationen. Bürgerinnen und Bürger wehren sich. An der Spitze steht eine Frau, Roberta De Zanna. Die Schmuckhändlerin ist hier in Cortina aufgewachsen. Bei der letzten Wahl hat sie 20% der Stimmen erreicht und sitzt für ein Bündnis im Gemeinderat, das sich den sprechenden Namen Gemeinwohl für Cortina, Cortina Bene Comune, gegeben hat. Sie kommt zum alten Kampfrichterhaus nahe der Bobbar.
Anfangs hieß es, man könnte diese Bobbahn benutzen und modernisieren. Das würde 47 Millionen Euro kosten. Inzwischen scheinen auch 124 Millionen nicht mehr zu reichen, ohne die Instandhaltung, die mindestens 1,5 Millionen pro Jahr kosten würde. Gerade gestern Abend gab es einen Vorschlag im italienischen Parlament, die Bobbahnen in Innsbruck-Igels oder St. Moritz zu nutzen. Innsbruck ist von hier 160 Kilometer entfernt, ein Wintersportort, in dem es schon Unterkünfte und alles Weitere gibt für die Sportler, Journalisten und alle, die kommen werden. Das wäre eine wirklich intelligente Lösung. Aber es ist noch nicht ausgemacht. Also, wir müssen noch schwitzen. Man würde den ganzen Wald hier zerstören.
Als wäre es ein Naturgesetz, entfesseln Olympische Spiele schon im Vorfeld eine Großbauoffensive. Das Thema wird jetzt überall diskutiert. Auch auf den Toblacher Gesprächen direkt vor Ort. Diese Konferenz, die von der EU gefördert wird, greift jedes Jahr aktuelle Umweltthemen auf. Zahlreiche Umweltfachleute, Architektinnen oder Landschaftsplaner aus verschiedenen Ländern sind da und debattieren leidenschaftlich.
Warum wird immer noch so viel Boden versiegelt unter dem Deckmantel der Olympischen Spiele?
Wir dürfen nicht mehr bauen. Wir dürfen nur das, was schon da ist, nützen. Und vor allem die ganze CO2-Politik. Der Beton ist das Schlimmste, was wir tun können. Und ich bitte alle Verantwortlichen, sich darüber bewusst zu sein.
Auf dem Podium stellt Luigi Casanova sein Buch Ombre sulla neve vor, das er gerade veröffentlicht hat. Schatten auf dem Schnee. Eine Kritik an der Geld- und Baumaschinerie der Olympischen Spiele 2026.
Senza dubbio la ricaduta economica più importante va sulle ditte della viabilità stradale.
Zweifellos verdienen hier vor allem die Straßenbaufirmen, die Betonfabriken. Flächen werden versiegelt, weitere Skilifte ausgebaut, auch im Herzen der Dolomiten. Beim Staat, den Regionen und Institutionen stellen wir keinerlei Interesse fest für die wahren Probleme der Bewohner der Berge. Das erstaunt uns. Wir sehen den Niedergang der Berglandwirtschaft, aber insbesondere in den letzten 20 Jahren haben die politischen und gesellschaftlichen Entscheidungsträger diese Gebiete verarmen lassen. Es fehlen Angebote im Gesundheitswesen, Apotheken, bei Schulbildung und bei beruflicher Ausbildung. Es wurde nicht im Entferntesten daran gedacht, technologische Innovationen in unsere Täler zu bringen.
Es gibt leidenschaftliche Appelle wie diesen. Die Menschen vor Ort gehen auf die Barrikaden. Aber es scheint niemanden zu interessieren. Auch vor 20 Jahren war das so, vor den Olympischen Spielen von Turin. Die Schauplätze von 2006 liegen im äußersten Nordwesten, in Piemont, 100 Kilometer westlich von Turin. Bianca Elzenbaumer hat mich hierher geführt. Die Südtirolerin vom Kronplatz war Co-Präsidentin der Alpenschutzkommission, eine Expertin für nachhaltige Entwicklung. Damals wurde auch hier viel gebaut. Heute?
Heizungsrohre abgekoppelt. Schräg.
Die Glastür zu einer Art Büroloft hatte offen gestanden. Wir betreten ein leerstehendes, modernes Bürogebäude, graue Verblendung, viel Glas, teilweise eingeschlagen. Drinnen stapelweise Papier, auf dem Boden verstreut. Originalbriefpapier der Olympischen Spiele 2006 von Turin. An einem schiefstehenden Tisch ein farbiges Bild mit der stilisierten Figur eines Schlittschuhläufers. Es war ein Logo der Olympischen Wettbewerbe. Das Gebäude steht am Rand des Skisprungstadions von Bracciolato. Bianca Elzenbaumer in leichter Jacke, Bergschuhen. Sie sucht nach Worten.
Ich bin echt ein bisschen schockiert, wie verlassen es ist. Ich habe mir nämlich vorgestellt, dass die Schanzen zum Beispiel verlassen seien, aber nicht die ganze Struktur rumherum. Also so richtig mit Tür offen und teilweise eben zum Beispiel die Heizung schon halb abgebaut wieder. Und so richtig am Zerfallen? Ich bin schockiert und verärgert, weil die Geschichte wird nicht erzählt. Es wird allem die tolle Geschichte erzählt, von was die Olympiade alles kann und welche super Chance die Olympiade für die Austragungsorte ist. Aber wenn man das sieht, dann ist das heiße Luft, was verkauft wird. Das ist nichts. Das ist eigentlich eine Katastrophe für einen Ort. Es hat sowas von runtergekommen, verwahrlost, auch so ein bisschen vergessen oder benutzt und dann hingeschmissen und vergessen.
Wie einer Archäologin der Moderne geht es ihr darum, diese andere Geschichte zu erzählen, die kaum jemand kennt und die niemand hören will. Denn es geht hier nicht nur um das Bergdorf Bracellato im Piemont und die 40 Millionen Euro, die das Skisprungstadion damals gekostet hat. Diese Geschichte steht beispielhaft für die Misswirtschaft mit den Alpen. Hier in Bracellato in den Bergen von Turin wurde damals sogar der Bergbach umgeleitet und kanalisiert, um Platz zu schaffen für die Sportanlagen. Bracellato, der Name bedeutet übersetzt vereiste Wiese. Das hat mit der Tradition des einstigen Almdorfs zu tun. Heute schaut es hier aus wie in einer Stadt. Ein 20-stöckiges Hochhaus, stapelweise Apartmenthäuser wie aus dem Bauklötzchenkatalog. Die meisten Fenster sind mit Läden verschlossen. 700 Menschen leben hier. Ein paar Bauern gibt es noch in diesem seelenlosen Ort. Sie treiben gerade ihr Vieh zusammen.
Man hört die Kuhglocken. Im Dorf sieht man keine Leute. Die Hotels sind zu, die Häuser sind zu. Da ist eigentlich nichts los. Also ich frage mich schon, können wir nachher überhaupt einen Kaffee trinken gehen? Also es ist eine tote Situation. Und selbst solche weiße Elefanten hinzusetzen, ist so ziemlich das Schlimmste, glaube ich, was man tun kann.
In einer idealen Welt könnten Olympische Spiele und das IOC, das Internationale Olympische Komitee, Impulse setzen, die tatsächlich die Zukunft künftiger Generationen ändern, wie es die Bewerbung Italiens etwas großspurig versprochen hat, meint Bianca Elzenbaumer.
Also ich finde, das IOC hat eine Riesenverantwortung. Das IOC, glaube ich, muss sich auch bewusst sein, dass das, was im Moment passiert, ist wirklich, dass ein Ufer kommt, landet und dann wieder abhebt, wegfliegt, aber ganz viel Strukturen und eigentlich auch Naturzerstörung hinten lässt. Aber auch Strukturen hinten lässt, die einfach dann Schulden mit sich ziehen über lange Jahre. Und ich denke, jetzt war eigentlich der richtige Moment, wo das IOC sagen kann, lasst uns kreativ sein.
Die Schanzen von Bracellato sind nicht einmal der einzige Lost Place in den Bergen von Turin. Die damals teuerste neue Sportanlage war die Bobbahn von Cesana, ein Stück weiter, am Ende des Susa-Tales. Die Anlage für 2006 hat 110 Millionen Euro gekostet. 3000 Lärchen wurden im Bergwald dafür gefällt. Deutschland holte damals auf dieser Bahn 4 Goldmedaillen. Heute ist der Lack von den Olympischen Ringen auf dem Dach abgeblättert, die Bahn verfällt und ist inzwischen nicht mehr zu gebrauchen. Deswegen kommt sie auch nicht als Alternative zu einem Neubau in Cortina in Frage. Der Abriss wiederum würde mehr als 200 Millionen Euro kosten, also verrottet die Anlage einfach. Nur ein paar Garagen und Nebengebäude werden noch genutzt. Am Tor des rundum eingezäunten Geländes hält ein mit Werbung beklebtes Fahrzeug. Ein Mann im Trainingsanzug steigt aus. Er hat hier noch ein Materiallager, sagt er. Und zur Geschichte?
Die Olympischen Spiele hier waren super, aber es gibt halt nicht viele Sportler, die Bob fahren. Deswegen ist die Anlage brachgelegen und die Erhaltung kostet einfach zu viel.
Solo che costa troppo la gestione e al momento si è un po' fermata.
Mein Gesprächspartner heißt Alessandro Colturi. Er ist Skitrainer, mit der italienischen Olympiasiegerin Daniela Cecchiarelli verheiratet und Vater des Nachwuchstalents Lara Colturi, die 2006, also genau im Jahr der Spiele damals, geboren wurde.
Es
gibt Stimmen, die sagen, reißt die Bobbahn ab und lasst uns dafür eine Skihalle hier für das obere Susatal bauen. Das wäre eine sehr gute Lösung, denn momentan wird das alles hier nicht genutzt. Wir haben Athleten auf hohem Niveau, wie Lara, die im Weltcup fährt. Weil die Gletscher schmelzen, haben wir hier in der Nähe im Sommer keine Trainingsmöglichkeiten und müssen nach Belgien oder Frankreich fahren, um zu trainieren, besonders im Slalom.
Ich denke, ich höre nicht richtig und frage ihn nochmal.
Ameville. Vicino Parigi, zona Parigi.
Es handelt sich um Omnevie, in der Nähe von Metz in Frankreich. Dort steht eine der Skihallen, zu der sie regelmäßig zum Training fahren, 750 Kilometer entfernt. Ich bin sprachlos. Nachdem der Klimawandel die Bedingungen für den Wintersport zunehmend verschlechtert, werden eben neue Bauwerke geplant. Wenn die Natur nicht mehr passt, machen wir sie uns passend. Und dann soll es eben eine Skihalle in den Bergen richten. Die Alpen sind ein Seismograph des Klimawandels. Nirgendwo lässt sich die voranschreitende Erwärmung so präzise nachvollziehen wie am Schmelzen der Gletscher. In den vergangenen 3 Jahrzehnten hat sich der Klimawandel noch einmal beschleunigt. In den Alpen liegt die jährliche Durchschnittstemperatur bereits heute 2 Grad über dem Vergleichszeitraum um 1900. Ich selbst war vor 30 Jahren auf Gletschern unterwegs, die heute nahezu verschwunden sind. Berge sind unbesteigbar geworden, weil sie praktisch unter den eigenen Händen zerbröseln. Für den Schutz von Dörfern, ganzen Tälern vor Naturgefahren müssen festungsartige Bauwerke errichtet werden. In den Dolomiten sind die meisten Gletscher verschwunden. Der größte, auf der Marmolada, hat im Sommer 2022 Schlagzeilen gemacht. Durch die Hitze hatte sich eine große Wassertasche im Eis gebildet, die ausgebrochen ist. 11 Bergsteiger wurden mitgerissen und getötet. Einer der weltweit renommiertesten Klimaforscher Europas lebt in Südtirol. Der Atmosphärenphysiker Georg Kaser hat an den Weltklimaberichten mitgearbeitet. Er meldet sich regelmäßig in der Südtiroler Öffentlichkeit zu Wort und berät die Regierung, die er zu deutlich mehr Klimaschutz drängt.
Allein ein Tag Baggerfahren ist 1 Tonne CO2 pro Tag. Und damit schmelzt sich 20 Tonnen Gletschereis im globalen Kontext. Ja, das macht jeder Bagger jeden Tag. Und das brauche ich, wenn ich ein großes Ereignis habe, weil man kann ja nicht auf der Rodelbahn fahren, die vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren dorthin gestellt worden ist. Scheinbar. Mir nicht nachvollziehbar. Aber da hat sich halt die Technik und der Wunsch und die Jagd nach Sekunden und Rekorden derart auch in die Technik und Infrastruktur verlegt. Da müsste man ansetzen und sagen, ja, brauchen wir das noch.
Für den Südtiroler Klimaforscher ist Olympia mit seiner globalen Ausstrahlung ein Symbol dafür, dass sich die Gesellschaften weltweit auf dem falschen Pfad befinden. Das Umsteuern fängt für ihn vor der Haustür in Südtirol und mit Großereignissen wie den Olympischen Spielen in den Dolomiten an.
Also ich würde das anders angehen und sagen, sie muss CO2-neutral sein. Und in aller Konsequenz, wir dürfen uns nicht mehr leisten, CO2 in die Atmosphäre zu emittieren. Und es dürfen keine Primärressourcen verschwendet werden und es muss sozial gerecht sein. Das sind die 3 großen Säulen. Primärressourcen, dass wir nur mehr recyceltes Material verwenden. Und das aber so recyceln, dass keine klimaschädlichen Emissionen entstehen. Wenn ich das zustande bringe, dann ist mir jede Olympiade recht. Also wird man müssen diese Großereignisse völlig anders konzipieren. Das heißt, sie werden nicht mehr so groß sein können. Sie können nicht jedes Jahr irgendwo anders auf der Welt sein, mit Riesenaufwand neue Infrastrukturen bauen. Keinen Quadratmeter Asphalt mehr, keine einzige Straße mehr. Man muss das anders machen. Man hätte die Spiele vielleicht nie so genehmigen dürfen.
Die Verantwortlichen aber geben keine Antworten auf die drängenden Fragen. Den Wissenschaftlern nicht, den Menschen vor Ort und auch mir als Medienvertreter nicht. Das vom deutschen Thomas Bach geführte IOC und auch das italienische Organisationskomitee, die Fondazione Milano Cortina, geben an, keine Zeit für ein Interview zu haben. Schließlich treffe ich Arno Kompatscher, den Landeshauptmann von Südtirol. Elegant, sportlich gekleidet, verbindlich im Auftreten, redegewandt. Als Regierungschef der autonomen Provinz sitzt er auch im Organisationskomitee. Vor einigen Jahren hat er selbst bekräftigt, dass es olympische Winterspiele in den Alpen nur geben könne, ohne dass man weiterhin Natur zerstört, keine neuen Sportanlagen und auch keine neuen anderen Strukturen baut. Und jetzt sagt er, dass das weiterhin richtig sei. Trotz beispielsweise der Großbaustelle für das Biathlonstadion im Antholzer Tal.
Es ist nicht jetzt diese Bautätigkeit gemacht worden, weil das IOC oder die Olympischen Spiele das von sich aus verlangen würden. Man hätte die Anlage auch zum größten Teil so belassen können. Der Bau, das ist ein lang gehegter Wunsch der Betreiber der Biathlonanlage seit vielen, vielen Jahren eigentlich, denkt man daran, auch eine unterirdische Schießanlage zu errichten, damit man das ganze Jahr trainieren kann, damit es auch ohne große Belastung und Belästigung für die Außenwelt, für die Umwelt stattfindet. Und man hat die Gelegenheit, Olympische Spiele genutzt, weil es auch Mittel dafür gab, das dann zu realisieren, wäre aber für die Spiele nicht notwendig, das muss man offen sagen.
Die Gelegenheit, Olympische Spiele, das ist das Stichwort. Ich habe es an jedem der Orte gehört, die ich auf meinem Alpenstreifzug aufgesucht habe. Roberta De Zanna in Cortina hat es so ausgedrückt.
Die Olympischen Spiele sind eine Art Schlüssel, ein Vorwand, um dann jede Menge zusätzliche Bauprojekte unterzubringen, die nichts mit den Spielen zu tun haben. Olympische Spiele dürfen nicht zum Vorwand werden, um das Gebiet so unkontrolliert zuzubetonieren.
Es gibt eine eigene Infrastrukturgesellschaft für die Olympischen Spiele in Italien. Sie listet über 100 Bauvorhaben auf. Zur Hälfte für den Sport, die andere Hälfte für Infrastruktur, vor allem Straßen. Auch die neue Bobbahn in Cortina zählt zu diesen Projekten. Die Baukosten dort werden inzwischen auf 124 Millionen Euro geschätzt. Nach der vergeblichen ersten Ausschreibung findet sich auch bei der Wiederholung immer noch kein Bauunternehmen dafür. Die Gesamtsumme aller Vorhaben beziffert die Infrastrukturgesellschaft auf 3,6 Milliarden Euro. Kritiker haben schon mehr als 5 Milliarden errechnet und beinahe täglich werden es mehr. Olympia setzt eine gewaltige Geldmaschinerie in Gang. Der italienische Staat öffnet die Geldhähne. Das olympische Motto »Schneller«, höher, weiter, scheint dann vor allem für Seilbahnen, Straßen und die Bauindustrie zu gelten. Mitte Februar unterzeichnet die Infrastrukturgesellschaft mit dem Land Südtirol die ersten 7 Verträge für Bauprojekte, darunter ein doppelstöckiger Kreisverkehr an der Straße nach Antholz, und sie schießt 143 Millionen Euro zu. 91 Millionen kommen vom Land Südtirol. Konrad Renzler, der Altbürgermeister von Antholz, der mit seinem Mountainbike ohne E-Antrieb den Berg hochgekommen ist, kann es nicht fassen.
2020 hat der Funktionär unserer Provinz gesagt, wir könnten morgen die Olympiade machen. 2020 war Weltcup. Was ist jetzt? Wir haben nicht nur eine Baustelle, wir haben ja die draußen die Taleinfahrt wollen sie machen, zweistöckig. In Doblach oben will man die Verbindung zur Cortina verbessern und es hört nicht mehr auf.
Wie ein Geschwür frisst sich gerade auch ein natürlicher Feind durch die Landschaft in Südtirol und den Dolomiten. Überall fallen Lücken im Bergwald über dem Tal auf. Braune Flecken, ganze Berghänge, auf denen die abgestorbenen Bäume kreuz und quer durcheinander liegen. Auch in Antholz über dem Stadion. Begünstigt durch warme Winter und trockene Sommer fressen sich Borkenkäfer durch den Wald. Die Dolomiten erleben zurzeit eine Borkenkäfer-Epidemie ungekannten Ausmaßes, erklärt Konrad Renzler.
Irgendwo ein Gedanke könnte man sich machen und sagen, wir bleiben da ein bisschen bescheidener und sparen ein paar Millionen ein und verwenden sie für den Borkenkäfer. Wie schaut denn das aus, wenn da jetzt die Besucher kommen zur Olympiade, wenn sie ja die nackten Hänge sehen, die braunen? Antholz, ist das Wort Holz drinnen.
Und wo der Wald fehlt, der an den steilen Talhängen auch Schutzwald ist, da geht es nicht nur um ein optisches Problem. Es muss wieder gebaut werden. Hangbefestigungen, Wälle und Dämme. Auch diese Geschichte aber soll in der Außendarstellung lieber verschwiegen werden. Eines ist jetzt schon klar. Die dramatischen Schäden, die in den Bergwäldern der Dolomiten gerade entstehen, werden das Landschaftsbild für die nächsten Generationen verändern und ihnen eine schwere Hypothek hinterlassen. Genauso wie die Bauwerke und Straßen, mit denen sie dann leben werden. Seit 2012 ist das Schwimmbad geschlossen. Schulen und der öffentliche Nahverkehr werden vernachlässigt. Wohnungen für Einheimische fehlen. Das wären die eigentlichen Investitionen fürs Gemeinwohl, sagt Roberta De Zanna, die Gemeinderätin.
Wir sind nicht gegen den Sport. Sport ist etwas Wunderbares. Aber man muss beachten, dass wir hier in Italien insgesamt 35 Athletinnen und Athleten haben, die Bob oder Skeleton fahren. Die Kosten stehen also in keinem Verhältnis zu dem, was die Investition dem Sport bringen kann. Hier finden die Skirennen der Damen statt, Curling und die Paralympics. Das ist auch wichtig, denn sie könnten dazu beitragen, dass man die Gemeinde inklusiv macht und barrierefrei.
Es beeindruckt mich, wie genau und wohlabgewogen die Gemeinderätin über Alternativen nachdenkt, die künftigen Generationen und dem Ort in seiner Lebensqualität entscheidend helfen könnten.
Eine Sache, die ich sehr bedauere, ist das Olympische Dorf. Es hätte eine Gelegenheit sein können, um alte Gebäude zu renovieren. Es gibt zum Beispiel eine leerstehende Kaserne oder eine stillgelegte Ferienanlage 15 Kilometer von hier. Und das wäre dann ein wichtiges Erbe für die Region, weil wir in Cortina viele Wohnraumprobleme haben. Wohnungen sind sehr teuer und für junge Leute ist es nicht einfach, hier in Cortina eine Wohnung zu finden. Stattdessen wird ein provisorisches olympisches Dorf aus Containern gebaut. Das sind 40 Millionen, die hier zum Fenster rausgeworfen werden. Es wird etwas gebaut und nach 2 bis 3 Wochen Nutzung wird alles weggeworfen. Schade, wieder eine verpasste Chance.
Vorschläge gäbe es also genug, überall. Und Südtirol, wo der Streit um Massentourismus und Autolawinen seit Jahren eskaliert, bräuchte ohnehin keine weiteren Attraktionen. Das räumt selbst der Landeschef Arno Kompatscher ein.
Wir haben immer den Anspruch gehabt, begehrtester oder einer der begehrtesten Lebensräume Europas zu werden. Das haben wir geschafft und das ist ja schön, aber man kann sich auch zu Tode siegen. Das Problem ist, wenn man so attraktiv ist, dass auch Menschen, die sehr viel Geld haben, sich dann einkaufen wollen, dann treibt das die Preise. Wir haben im Prinzip eine Riesennachfrage bei eh schon beschränktem Angebot.
Ein Musterbeispiel dafür ist das vor allem bei Deutschen so beliebte Grödnertal. 2 Täler von Cortina entfernt, mitten in den Dolomiten. Ganze Teppiche mit Häusern breiten sich hier aus. Die Straßen sind verstopft. Die berühmten Bergpässe im Weltnaturerbe, hinauf unter die Bergkulissen von Grödnerjoch und Sellajoch, gleichen in den Sommermonaten Rennstrecken für Motorrad und Autokorsi. In einem alten Berghof am Hang über St. Ulrich leben Valentine und Egon Stufflesser. Sie Galeristin, er Holzbildhauer. Valentine engagiert sich im Heimatpflegeverband und nimmt wahr, wie die touristischen Großstrukturen das Grödnertal verändert haben.
Ich sehe das auch deshalb, weil die Jugendlichen nicht alle im Tourismussektor arbeiten wollen. Das ist ja auch verständlich. Wenn man einen Doktortitel hat, dann will man ja nicht unbedingt Gäste bewirtschaften. Und somit sind viele Jugendliche auch deshalb nicht da oder leben nicht da, weil sie in dieser Monokultur keine Arbeit finden. Und das macht mich eigentlich schon traurig, dass die Jugendlichen wegziehen.
Dieses Jahr sind 25 Kinder geboren und für die 25 Kinder haben wir es nicht nötig, bestimmte Sachen zu machen. Diese Großveranstaltungen oder auch diese großen Investitionen sind für unsere Leute, die hier wohnen, nicht nötig.
Die Quadratmeterpreise im Grödnertal liegen auf Großstadtniveau. Arbeitskräfte im Tourismus stammen zum größten Teil aus dem Ausland. Und trotzdem feiert das Tal wie überall neue Rekordzahlen und die Marketingmaschinerie mit den Sportevents brummt.
Generell, wir brauchen nicht mehr Leute. Also ich glaube, die Bevölkerung hier lebt mehr als gut. Also wir sind sowieso das reichste Tal in ganz Südtirol.
Reich an Geld, aber verarmend zugleich, betont Valentine und erklärt es am Beispiel des Schnitzerhandwerks, für das Grödnertal eine der berühmtesten Traditionsstätten in den Alpen ist.
Wir haben hier wirklich wunderbar internationale anerkannte Künstler, die auf Messen weltweit präsent sind. Aber eigentlich hier im Tal, da ist es traurig eigentlich, dass man diese Qualität nicht erkennt. Generell in der Fußgängerzone auch sieht man nur diese Massenproduktion an Holzschnitzkunst, die eigentlich mit unserer großen Kapazität an künstlerischem Können nichts zu tun haben. Grundsätzlich leben wir eigentlich von der über 400 Jahre alten Tradition und das ist wichtig.
So wie die bizarre Geografie der Alpen in der Natur eine außerordentliche Biodiversität entstehen ließ, so hat sich auch in der Kultur eine einzigartige Vielfalt entwickelt. In der Realität aber bestimmen die Großbetriebe, allen voran die Liftunternehmen, wo es in den Tälern lang geht. Die touristischen Monostrukturen wiederum bügeln die Besonderheiten weg. Dabei geht es hier um einen Schatz an Wissen, Fertigkeiten und Techniken, der in seinem Wert gar nicht richtig erkannt ist. Die Menschen, die ich hier treffe, sind mit der reichen alpinen Kultur aufgewachsen und leben sie. Valerie, eine der Töchter des Holzbildhauers, arbeitet als Lehrerin und ist ebenfalls Künstlerin.
Die Landschaft war ja schon vor uns da. Da sind ja unsere Legenden entstanden, die dann unsere Sprache, unser Sein geprägt haben. Unsere Vorfahren haben da dieses Land auch bearbeitet, haben mit der Landschaft mitgearbeitet, also auch mit dem Wechsel der Jahreszeiten. Ich denke schon auch, dass die Berge für unsere Vorfahren irgendwas bedeutet haben, also irgendetwas Mystisches. Und deswegen sind die zum Teil auch so heilig, dass man da nicht kreuz und quer bauen kann und laufen kann, sondern dass man sich dieser Einzigartigkeit, dieser ganzen Geschichte irgendwie bewusst werden sollte.
Dabei hat sich gerade in den Alpen eine Tradition des guten Lebens im Einklang mit der Natur entwickelt. Alpine Gesellschaften mussten immer mit ihren Ressourcen haushalten und ihre Umwelt respektieren. Diese Grundidee treibt auch eine Alpenexpertin wie Bianca Elzenbaumer an, die Alpenschützerin, die mir die Zivilisationsruinen von Olympia 2006 bei Turin gezeigt hatte.
Wie können wir daran arbeiten, unsere Vorstellungskraft auch zu machen? Wie kann man in die Berge gut leben, ohne die tolle Natur aufzuopfern, die unser Leben ja so gut macht? Es ist leider so, in vielen Orten, dann sind es vielleicht ein oder zwei Akteure vor Ort, die total gut arbeiten, die sich für die Biodiversität lokal einsetzen, die ganz eine andere Art haben, mit dem Berg zusammenzuarbeiten. Also nicht mit der Idee von die Berge als Kulisse, wie viel Profit kann ich mir erarbeiten, sondern ich und der Berg gemeinsam. Und wie können wir das Leben gut gestalten, und zwar nicht allein für die Menschen im Tal, sondern auch für die anderen Lebewesen.
Das Kriterium des guten Lebens. Es könnte wie eine Überschrift stehen für das wohl wichtigste und gleichzeitig am wenigsten beachtete Vertragswerk zur Entwicklung der Alpen. Die Alpenkonvention. 1989 wurde dafür in Berchtesgaden auf der ersten Alpenkonferenz aller Anrainerstaaten der Grundstein gelegt. Die Konvention, die daraus hervorging, verdankt sich noch jener globalen Initiative zum Umweltschutz, die vom Club of Rome mit den Grenzen des Wachstums bis zur Weltumweltkonferenz von Rio reicht. Die Alpenkonvention will die einzigartige Schönheit und ökologische Vielfalt der Alpen schützen. Die Nutzung soll nur natur- und landschaftsschonend stattfinden. In der Realpolitik der Alpen aber bleiben diese Grundsätze viel zu oft unbeachtet. Stille. Stille hören. Wo kann man das noch? Im Gebirge, wo kein Laut zu hören ist, wenn kein Flugzeug über den Himmel kratzt und wo die Zivilisation mit ihren Straßen, Geräten, Anlagen weit genug entfernt ist. Wo gibt es solche Orte heute noch im dicht besiedelten Europa? Wo in der Nacht am Himmel die Milchstraße zu sehen ist? Luncharieu oder Campil in der deutschen Form. Wie ein gallisches Dorf in den Dolomiten ist Luncharieu umzingelt vom Massentourismus zwischen Antholz, Grötnertal und Cortina. Ein kleines Sträßchen führt die Berge hinauf am bekannten Peitlerkofel. Es endet an den obersten Höfen, die wie Bienenwaben am Berghang kleben. Hier gibt es keinen Lift und auch sonst keine technische Infrastruktur für Touristen. Häuser, Menschen, Umwelt haben sich im Wechselspiel über Jahrhunderte entwickelt. Immer der Leitlinie folgend, dass die Lebens- und Wirtschaftsweise auch für künftige Generationen funktionieren muss. Die Natur also nicht ausgebeutet werden darf und Betriebe nicht zu groß werden dürfen. So sitzt Rosalia Pedevilla auf der Holzbank vor ihrem Gasthaus der Pension Odles.
Davor war nur Landwirtschaft, Viecher, Milchkühe, so 10, 12 Stück. Mehr haben es nicht meine Eltern gehabt. Jetzt mit dem Tourismus so haben wir 30 Jahre. Am Anfang war es ein bisschen schwierig so. Sommer war besser, Winter war nicht direkt so. Aber dann ist jedes Jahr ein bisschen besser geworden. Und jetzt sind wir schon zufrieden. Ja, ja, sehr zufrieden. Weil da ist Urlaub auf dem Bauernhof. Und dann haben wir das Haus noch gebaut. Es läuft gut, sind wir zufrieden, aber so ist gut.
Sie verarbeiten, was vor Ort produziert wird. Die Attraktion ist einfach die Landschaft selbst. Der wilde Bergkamm der Geislerspitzen und die Hochalmen mit Hütten. Es sind solche Plätze, an denen Bianca Elzenbaumer Keimzellen für die wirklich nachhaltige Alpenentwicklung ausmacht.
Und von dem her bin ich eigentlich total hoffnungsvoll, dass sich echt was tut in einem kulturellen Wandel, in einem Wandel vom Lebensstil her. Aber es ist immer noch so, dass es in der Narration von wo geht der Trend hin, sind solche Akteure noch ganz unsichtbar. Und ich glaube teilweise auch einfach, weil es ihnen ingerät wird, dass sie marginal sein, dass sie da ganz kleine Sachen machen. Aber ich denke, das ist so ein bisschen wie so Akupunkturpunkte, die man setzen kann, um den Wandel in Gang zu kriegen.
Luncharieu gehört zum Netzwerk der Bergsteigerdörfer, das ursprünglich vom österreichischen Alpenverein als direkte Umsetzung der Alpenkonvention ins Leben gerufen wurde. Inzwischen sitzen diese Akupunkturpunkte des guten Lebens am ganzen Alpenbogen von Slowenien bis in die französischen Westalpen. In Deutschland wurde Ramsau im Berchtesgadener Land zum ersten dieser Akupunkturpunkte. Auch hier gab es einst große Seilbahnprojekte hinauf zum berühmten Watzmann. Sie wurden damals von Umweltschützern verhindert. Statt der Seilbahn wurde der Watzmann zum Kern des ersten und bisher einzigen Alpennationalparks in Deutschland. Mit 1,6 Millionen Besuchern im Jahr zählt der Nationalpark zu den beliebtesten Touristenattraktionen, noch vor Orten wie Neuschwanstein. Es geht also auch so. Ähnlich wie damals am Watzmann argumentiert die Gemeinderätin Roberta De Zanna heute in Cortina d'Ampezzo, wenn es um die Bobbahn und die anderen Baumaßnahmen für Olympia 2026 geht, die allein in dieser Region über 1 Milliarde Euro kosten sollen.
Die Olympischen Spiele sollten etwas sein, das der Region etwas Gutes bringt, ohne zu zerstören, was wir haben. Unser wahrer Reichtum sind nicht die Großevents, sondern unsere wunderschöne Natur, das Bergpanorama, das es nur hier in Cortina gibt. Und wenn wir das zerstören, verlieren wir das einzig wirklich Wichtige, was wir hier in Cortina haben.
In dramatischen Wochen im Januar und Februar drückt die rechte italienische Regierung dann doch noch den Bau einer neuen Bobbahn in Cortina durch. Und nachdem 2023 in monatelanger Suche kein Bauunternehmen dafür gefunden worden war, zaubern die Organisatoren jetzt in einer zweiwöchigen Ausschreibung ein großes italienisches Unternehmen aus dem Hut, das eine neue Bobbahn in nur 1 Jahr Bauzeit hinstellen will. Der Kampf von Roberta De Zanna fürs Gemeinwohl war zumindest in dieser Hinsicht vergeblich. Inzwischen wurde damit begonnen, 500 teils Jahrhunderte alte Lärchen am Berghang abzuholzen, um Platz zu machen für einen neuen Eiskanal. Mit der Alpenkonvention ist das nicht vereinbar. So wie vieles, das jetzt schon im Vorfeld der nächsten Olympischen Winterspiele geschieht. Die Menschen, die die Akupunkturpunkte setzen, werden wieder nicht gehört. Oder sollte sich in den 2 Jahren, die bis zu den Spielen 2026 noch bleiben, doch noch etwas ändern?
Der Alpenkollaps. Doku über Olympia 2026 in den Dolomiten. Von Georg Bayerle. Es sprachen Karin Schumacher, Burkhard Dabinus, Caro Matzko, Friedrich Schloffer und der Autor. Ton und Technik Susanne Harasim. Regie Rainer Schaller. Redaktion Johannes Bertou. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2024.
Georg Bayerle war vor gut einem Jahr an Olympiabaustellen in den Dolomiten unterwegs. In einem Extragespräch erzählt er von seinen Recherchen. Sie finden es in der ARD-Audiothek im Feed vom ARD-Radio-Feature. Auf sportschau.de finden Sie aktuelle Infos zu den Vorbereitungen in den Dolomiten. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.
Oh, das ist ein Seehund im Wasser. Also ganz eindeutig ein Seehund. Runder Kopf, Schnauze, sogar die Barthaare konnte ich hier erkennen im Gegenlicht. Vielleicht, keine Ahnung, 10, 15 Meter vom Strand weg. Er guckt mich an, definitiv. Der will wissen, was ich hier auf seinem Strand mache.
Ich habe immer den Blick auf den Hai. Das heißt, ich versuche immer zu gucken, wo ist der Hai? Auch der, der vielleicht von hinten kommt, die sehen deine Augen ganz genau und die wissen sehr genau, ob du sie im Blick hast. In dem Moment, wo der Hai dir zu nahe kommt und du guckst ihn an, geht der auch schon wieder weiter.
Ich komme ja sehr gern zum Schreiben ins Kaffeehaus und ich habe einen guten Trick gefunden, dass mich keiner mehr stört. Ich habe mir einen zweiten Kaffee bestellt, den gebe ich da so her, da soll ich glauben, da sitzt schon wer und ich habe mehr Ruhe.
Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.